Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Podcast am Sonntag, den 10. Mai 2020. Ich habe heute zwei Weine im Glas, zwei, die sich insofern miteinander verbinden und die so ein bisschen aus der gleichen Ecke kommen, weil sie zum einen so natürlich wie möglich erzeugt worden sind, also das, was man so als Natural Wine, Raw Wine oder so ansehen kann, und zum anderen, weil sie aus gleichermaßen roten wie weißen Rebsorten erzeugt worden sind. In dem einen Fall beim Tatooine Rouge kommt im Wesentlichen vor allem noch eine graue Rebsorte dazu, denn eigentlich gibt es ja tatsächlich drei Varianten von Rebsorten: die weiße, die graue und die rote. Das kennt man vom Grauburgunder, Weißburgunder, Spätburgunder oder eben auch Blauburgunder, aber das gibt es eben auch zum Beispiel bei Grenache und auch bei Carignan und auch in gewissem Maße bei Sauvignon, zumindest gibt es da auch Sauvignon Blanc und Sauvignon Gris. Im ersten Fall handelt es sich um einen Wein von Camille und Matthias Marquet. Die leben in Sigul in der Nähe von Bergerac. Das ist so eine Stunde etwa südöstlich von Saint-Emilion-Pomerol, also von Bordeaux. Und ist auch seit jeher so in dieser Gegend Dordogne, Bergerac, Bordeaux, eben von diesen südwestlichen Rebsorten geprägt, also Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Semillon, all diese Rebsorten gibt es dort eben auch und die stehen auch in den Weinbergen, die die beiden bewirtschaften. Beide haben in Bordeaux studiert, also nachdem sie vorher was anderes studiert haben, sind sie sozusagen zum Weinbau gekommen und haben irgendwann die Weinberge von Matthias Großvater übernommen. Die Familie selber hat Wurzeln und auch weinbauliche Wurzeln seit 1617 in der Gegend. Und Matthias' Eltern hatten zwar die Weinberge behalten, aber eben sich nicht mehr drum gekümmert, also eben nicht weiter gearbeitet. Also das Werk ihres Vaters nicht fortgesetzt, aber Matthias hat sich dann irgendwann entschieden, eben das zu tun. Und das haben sie dann 2007, 2008 begonnen und dann auch direkt das Ganze auf biologisch zertifizierten Weinbau verändert und dann im Laufe der Zeit eben auch angefangen, mit biodynamischen Aspekten umzugehen und das Ganze sozusagen mit einzubearbeiten. Also, das, was sie heute machen, ist, würde ich sagen, geht noch darüber hinaus. Also es ist zum einen so, dass sie eben jedes Jahr hunderte von Blumen, Gräsern, Sträuchen, auch Bäumen pflanzen, dass sie sowas wie so eine Agroforstwirtschaft entstehen lassen, wo die Weingärten dann eben auch von Wald oder Bäumen umgeben sind oder durchzogen sind und sie teilweise auch wieder damit beginnen, die Schlingpflanze Rebe eben auch an Bäumen wachsen zu lassen, wie das ursprünglich ja auch der Fall war. Also sie gehen schon deutlich hin zu einer vielleicht ja Verursprünglichung des Weinbaus und machen das aber, ich sag mal, im Keller natürlich auch sehr reduziert mit dem Einsatz alter Fässer, alter Betontanks. Es ist kein Weingut, wo Neuholz oder so eingesetzt wird. Natürlich wird spontan vergoren und es wird keiner oder sehr wenig Schwefel eingesetzt, so wie das halt jeweils gerade zum Jahrgang passt. 2017 hatten sie dann Spätfröste in ihren Weinbergen, sodass sie 90% der Ernte schon im Frühjahr verloren hatten und in diesem Jahr haben sie sich dann überlegt, dass sie zu ihrem Weingut, das heißt Château Lessignac, ein Weinhandelshaus sozusagen eröffnen, das sie Hors-le-Mur genannt haben, also außerhalb der Mauern, damit ist gemeint außerhalb der eigenen Mauern, das heißt eben Trauben zuzukaufen, aber das eben, weil sie selber ja auch biologisch und biodynamisch arbeiten, eben auch ausschließlich von Winzern der Gegend, die eben auch auf diese Art und Weise wirtschaften. Das ist so ein Win-Win, würde ich sagen, für Sie und auch für die anderen, denn die anderen sind, wie das bei Ihnen in Ihrer Familie auch früher der Fall war, eben daran gewöhnt, ihre Trauben, egal wie sie sie nun im Weinberg pflegen, dann an die örtliche Genossenschaft abzugeben. Und die örtliche Genossenschaft, die arbeitet eben wie viele Genossenschaften in der Ecke, nämlich sozusagen sehr auf Kellertechnik getrimmt, sodass die Weine nachher dann eh alle mehr oder weniger gleich schmecken. Das ist zumindest die Aussage eben von Camille und Matthias Marquet. Und zudem eben doch auch recht schwer werden. Also Zitat von den beiden ist, wir wollen nicht, dass uns der Südwesten zu schwer zum Trinken wird. Wir wollen keine schweren Südwestweine, die wir persönlich nicht trinken mögen. Wir trinken eigentlich lieber Gamay und solche Weine, Cabernet, Cabernet Franc. Und wir wollen eben leichte, frische Sachen machen und eben nicht diese typischen tiefen Bergeracs, diese schweren Bergeracs. Und entsprechend machen sie eben Vin de Soif, wenn man so will, also Weine, die man eben gut trinken bzw. saufen kann, wenn man es mal so banal übersetzt. Und das Nette ist, dass sie auf ihre zugekaufte Ware sagen immer auch die Erzeuger mit ihr zuschreiben. Also das tun sie einmal auf ihrer Website, wo sie eine eigene Seite haben und ein bisschen was über die erzählen, die eben für sie eben einen Teil der Trauben erzeugen. Und das steht eben auch auf dem Etikett dieses Weines. Der Wein heißt Orlemur de l'Aube à l'Aube. Wer genau zugehört hat in den letzten anderthalb Jahren, dem wird auffallen, dass ich schon mal einen de l'Aube à l'Aube hier im Podcast hatte, einen Pinot Noir aus dem Mâcon. Diesmal ist es eben ein Merlot mit Cabernet Franc und Sauvignon Blanc aus dem Bergerac. Und wenn man so will, dann kann man de l'Aube à l'Aube übersetzen mit von der Dämmerung bis zum Morgengrauen. Also ein Wein, den man sozusagen den ganzen Tag trinken kann und mag. Und das tue ich im Allgemeinen nicht, aber ab und zu mag das ja auch vorkommen. Das ist ein Wein, den ich in Frankreich bekommen habe, bei Vin Chez Nous, was ein wirklich toller Naturweinhandel ist, neben denen, die wir hier in Deutschland ja eben auch haben mit Vin Vivant oder Vin Pur oder zum Beispiel Jaja in Berlin, die dieses Weingut auch haben, im Programm haben, aber eben im Moment andere Weine. Und ja, das habe ich jetzt bei Chez Nous bekommen für, ich glaube, 15 Euro die Flasche. Und ich sage mal ein bisschen was über diesen Wein. Also es ist, wie gesagt, vor allem Merlot mit kleineren Anteilen, Cabernet Franc und eben mit Sauvignon Blanc. Weshalb das Ganze natürlich ein Vin de France ist, weil er überhaupt keinem einzigen Statut sozusagen entspricht, dass es da in dieser Gegend gibt, rote und weiße Trauben gleichzeitig zu vergären, ist ja eher so ein bisschen so ein No-Go. Man macht das ja an der Côte Rôtie, also in der Nordrhone traditionellerweise eben mit Syrah und Viognier, aber ansonsten ist es eher selten. Was eigentlich natürlich irgendwie schade ist und auch Quatsch ist, weil man es früher ja ganz häufig gemacht hat, als die Weinberge noch aus gemischten Sätzen bestanden, wo ganz häufig eben diese dunklen und die grauen und die weißen Rebsorten zusammenstanden. Sie selber haben auch auf ihren Weingut eben wieder gemischte Sätze angelegt, weil sie eben auch da wieder so ein bisschen zurück zu den Ursprüngen wollen. Hier haben wir einen Wein, der ein klares, recht transparentes, ziemlich leuchtendes Kirschrot bietet. Der Wein besitzt eine ganz leichte, flüchtige Säure. Also so viel, dass ich es persönlich sehr gerne mag. Also ich mag flüchtige Säure, aber eben in einer gewissen Dosierung nur. Wenn es dann wirklich alles andere überlagert, dann ist mir dann auch zu viel. Aber so wie es jetzt sich gerade hier in diesem 2018er Wein präsentiert, finde ich es sehr schön. Und dann würde ich sagen, ist dieser Wein am besten charakterisiert durch eine Amarena-Kölsche, wo jemand eine Zimtstange reingehalten hat. Also kein so penetranter Zimt, wie wenn er irgendwie gerieben wird und wenn man so ein bisschen zu viel davon im Essen hat, sondern es ist wirklich so dieser Hauch, dieser Note, die da mit drin ist. So ein bisschen Unterholz mit drin, ein bisschen Gestein mit drin, aber es ist wirklich diese Amarena-Kirsche, die man vielleicht ja auch schnell mal abspeichert als recht fett, aber ich finde es hier gar nicht so. Also es ist diese besondere Note, die diese Kirsche hat, zusammen mit einem Hauch von Schokolade, so ein bisschen Bitterschokolade mit drin. Aber man hat schon auch das Gefühl, dass hier neben dieser leichten flüchtigen Säure eben auch wirklich Säure mit im Spiel ist. Ja, und das hat man auch am Gaumen. Sauerkirschen und Schwarzkirschen am Gaumen. Sehr seidig, sehr charmant. Recht wenig Tannin, also es ist wirklich so, das gleitet so über die Zunge, aber es ist gerade so viel Tannin, dass der Wein so ein bisschen Grip behält. Ja, und dazu wirklich eine schöne Frische, die mit Sicherheit auch mit durch den Sauvignon Blanc in den Wein gelangt. Der Wein hat 13,5% Alkohol. Je länger man den Wein am Gaumen hat, desto deutlicher wird so ein leichtes, dunkles Himbeeraroma, finde ich. Was so eine gewisse reife Süße auch mitbringt. Ja, das ist Vin de Soif mit hohem Merlot-Anteil. Das muss man ganz klar sagen. Also es hat dieses sehr charmante, seidige, weiche, es ist unkompliziert, aber sehr zugewandt. Also es ist sehr, ein sehr freundlicher, netter Wein, ohne das in irgendeiner Form abwertend zu meinen. Es ist einfach sehr charmant, sehr schön. Tolles Weingut, sehr nette Leute, sehr ungewöhnliche Weine auch. Also die machen auch ein Semillon mit Restsüße, wo sie die Wasserzufuhr in den Trauben irgendwann abgeknickt wird, kurz vor der Reife, und dann die Trauben sozusagen so ein bisschen eintrocknen, noch am Stamm und danach eben gepresst werden zu einem Semillon Süßwein. Es gibt klassische sozusagen Semillon-Sauvignons, aber eben auf eine ganz eigene Weise interpretiert, eben immer mit einem extrem reduzierten Schwefel. Was hier aber überhaupt nicht großartig auffällt, finde ich. Es ist kein Wein, der ausschließt, also der jetzt durch Extremismus sozusagen ausschließen würde, sondern wirklich einer, der, würde ich sagen, jeden abholen kann. Sehr schön. Also, dass die beiden irgendwie gerne Gamay trinken, also Beaujolais trinken, das kann man bei dem Wein auch sehr gut nachvollziehen. Der zweite Wein stammt vom Superstar eigentlich, würde ich fast sagen, der Naturweinszene Südfrankreichs, Tom Lubbe. Ein eigentlich gebürtiger Südafrikaner, wobei ich nicht herausgefunden habe, ob er in Südafrika geboren wurde oder in Neuseeland. Auf jeden Fall hat er eigentlich einen südafrikanischen Pass und ist seit den 1990er Jahren in Südfrankreich, genauer gesagt in Calce, dem Hotspot des Roussillon für hervorragende Weingüter. Er hat dort mit Gérard Gouby angefangen, sich dann in Gérard Goubys Schwester Nathalie verliebt und geheiratet und hat dann eben mit Nathalie zusammen 2001 seinen ersten Weinberg gekauft und mit seinem Freund Sam Harrop, der tatsächlich aus Neuseeland stammt und einer der MW ist, also Master of Wine, ursprünglich mit Sam Harrop eben das Weingut Matassa gegründet, weil er damals einen kleinen Weinberg namens Clo Matassa kaufen konnte, wo uralte Carignan-Reben stehen und aus denen er eben dann auch seinen ersten Wein gemacht hat, der dann auch direkt bekannt geworden ist, und nach hat er dann eben relativ weit oben abgelegen im Bergdorf Le Vivier dann ein paar Parzellen oder Weinberge dazu gekauft, dann eben auch rund um Calce so ein bisschen was dazu erworben. Insgesamt hat er mittlerweile 12 Weinberge bzw. Parzellen, aus denen er eine ganze Reihe von, finde ich schon, ziemlich außerordentlichen, außergewöhnlichen und auch teilweise wirklich sehr, sehr schönen Weinen macht. Matassa Blanc ist für mich einer der großen südfranzösischen weißen Weine, die auch ein hervorragendes Alterungspotenzial haben und eben trotz dieser Nähe zu Spanien, wo man ja Hitze, stehende Hitze wähnt, eben doch sehr frische, klare Weine erzeugt und in der Art und Weise, wie er sie eben erzeugt, eben auch mit sehr präziser Weinbergsarbeit und eine sehr genaue Vorstellung, was da im Keller passieren soll, eben dann auch Weine schafft, die recht wenig Alkohol haben, so wie dieser hier, der hat jetzt 11,5 und die dann eben trotzdem eine stimmige Säurestruktur besitzen. und einfach frisch wirken. Und das ist auch die Idee beim Tatooine Rouge. Tatooine ist klar, ne? Also es ist, ich glaube, das Abbild ist möglicherweise auch eine Bäre, ist es nicht. Wahrscheinlich soll es tatsächlich auch ein Planet sein, der eben in Star Wars vorkommt. Tatooine Rouge ist eine Cuvée mit 92% Grenache Gris, über 90%, und dann eben noch 2% Grenache Blanc, 3% Grenache und 3% Carignan. Es gibt sehr unterschiedliche Aussagen zur Rebsortenzusammenstellung dieses Weines. Also es gibt auch Seiten, wo behauptet wird, dass es Grenache und Macabeo ist. Grenache Gris, Grenache Rouge und Macabeo. Zumindest für den 2018er Jahrgang. Für den 2019er Jahrgang wird dann gesagt, es wäre eben Grenache Gris und Grenache Roux. Aber ich habe jetzt mal beim norwegischen Monopol, also Weinmonopol, die die Weine eben für Norwegen einkaufen, geschaut. Da die immer sehr genau sozusagen die Analysewerte eben auch mit auf der Seite haben. Gehe ich mal davon aus, dass das stimmt, was da steht, weil eine eigene Website für Matassa gibt es im Moment nicht. Also 11,5% Alkohol, 5,2 Gramm Säure und eben diese ungewöhnliche Rebsortenzusammenstellung. Er vergärt natürlich spontan, in diesem Fall über 3 Wochen, mit Schalenkontakt, im Beton vergoren, alles zusammen, alle Rebsorten zusammen und dann eben 9 Monate im großen Fuder, also 2000 Liter Fuder. Also Holz hat man hier natürlich nicht. Das hat man bei keinem der frischen Weine, die Tom Lube macht, sondern eben eine ganz bewusst frische Note, die auch daher rührt, dass er die Rebsorten eben auch entsprechend früh erntet. Aber eben an einem Zeitpunkt, wo es funktioniert, also wo es jetzt nicht unreif grün wirkt, aber wo eben tatsächlich noch so leicht grüne Noten reinkommen. Dieser Wein hat ein wirklich strahlendes, ganz leicht trübes Rot, das fast aussieht wie Himbeersaft. Echt schon eine ziemlich irre Farbe. Und dann hat man in der Nase auch einen genauso ungewöhnlichen Duft, den ich in dieser Form eigentlich auch nur von Tom Lube Weinen kenne. Ich würde sagen, es ist Grapefruit und nochmal Grapefruit, also vielleicht noch eine Pomelo mit dabei, aber es ist eben dieses säurebetonte und diese rotfruchtig betonte Zitrusfrucht. Und dann ist da so ein bisschen was von Rhabarber dabei, das ist vielleicht so dieser, ja, das säurebetont grüne, was leicht, also so ganz leicht vorhanden ist. Und dann aber ist da was bei, was süß wirkt. Und wo, ich habe gerade mal meine Frau auch gefragt, was sie irgendwie in diesem Glas riecht. Und wo wir beide die Assoziation hatten, das ist die, wenn man in den Kiosk geht und sozusagen aus der Haribo-Erlebniswelt diese roten Schlangen rauszieht, die so ein bisschen nach Himbeer-Weingummi schmecken. Ich weiß nicht genau, was es sozusagen bei denen im Kiosk suggerieren soll, ob es jetzt Himbeer oder auch ein bisschen Kirsch mit dabei ist, aber es ist jedenfalls diese Art von, genau diese Art von Fruchtgummi, die eigentlich ziemlich präsent ist in der Nase und später dann eben auch am Gaumen. Ja, auch hier Tannin vorhanden, aber eben nur ganz leicht, sehr seidig. So ein bisschen so eine gezügelte Kraft und so eine gezügelte Gerbstoffstruktur am Gaumen. Da ist noch eine leichte Perlung drin, also so eine Gärkohlensäure, würde ich sagen. Nicht viel, wirklich nur ganz sanft vorhanden. Eigentlich schmeckt er genauso, wie er riecht, und ist schon witzig. Also immer noch diese Grapefruit, immer noch dieser ganz leichte Rhabarber, wobei das ist tatsächlich eigentlich weg. Aber eben dieser Himbeer-Kirschwein-Gummi, der mit dabei ist. Und das macht es schon echt faszinierend. Das ist durch und durch wie ein Zwitterwesen. Es ist ein Wein aus einer anderen Welt. Deswegen heißt er vielleicht auch Tatooine, weil es schon sehr, sehr eigenständig und speziell ist, aber etwas wahrscheinlich, was man entweder mag oder verachtet. Ich mag es. Ich mag es sehr gerne. Es ist echt cool. Ja, das ist das, was ich jetzt gleich noch in Ruhe austrinken werde, bevor ich mich dem Kochen widme. Und Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ich glaube, ab nächster Woche mache ich 3 Wochen Wein am Sonntag mit Südtiroler Weinen. Für und mit dem Südtiroler Weinbauverband. Mal eine ganz andere Geschichte, die eben auch sozusagen Corona geschuldet ist, genauso wie die Veranstaltung am Mittwoch, die ich mache, also einen ersten Live-Podcast zusammen mit Daniel Wagner vom Weingut Wagner Stempel, was es nachher auch zum Download gibt. Also wenn euch das dann im Nachhinein interessiert, wie die Weine schmecken vom Daniel, der eben seine Gutsweine diesmal ja nicht am Gut selber präsentieren kann, sondern nach einer Möglichkeit gesucht hat, die einfach mal im Netz zu präsentieren. Und wir haben uns eben entschieden, das jetzt nicht unbedingt als Zoom-Konferenz zu machen, sondern eben so, dass man es nachher auch nochmal nachhören kann für all jene, die gerade keinen Bock haben auf Zoom-Konferenzen. Genau, das sind so die Sachen, die euch nächste Woche und die nächsten Wochen erwartet. Und ich sage tschüss und bis bald. Ich hoffe, ihr habt einen guten Wein im Glas. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bleibt gesund. Die R-Zahlen steigen wieder auf über 1. Auch kein Wunder, weil die Leute verhalten sich zumindest hier in Hamburg irgendwie gefühlt so, als wäre nie was gewesen. Und mal schauen, wie es sich so entwickelt. Bis dann. Tschüss.